Vielen Dank. Ich bin sehr geehrt, heute die Predigt zu halten. Ich habe mir überlegt, ganz lange, der Tag ist zu genial, um es mit irgendwelchen theologischen Ausdrücke oder irgendwelche Aussagen kaputt zu machen, die kein Mensch versteht. Ich habe mir überlegt, ich will es einfach auf den Punkt bringen und die ganze Predigt basiert sich eigentlich auf eine einzige Frage, die ich mir selber stellen musste, die ihr euch selber stellen müsst. Und ich glaube, jeder Mensch, der Odem hat und auf diese Welt geboren ist, der muss sich mit dieser Frage konfrontieren. Und es geht um Matthäus 27, Vers 22, wo Pilatus diese Frage stellt: Was soll ich dann mit Jesus tun, der Messias genannt wird? Was soll ich mit Jesus tun? Und in dem Kontext, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, man sieht Pilatus aus dem Passionsfilm und Jesus, der Sohn Gottes, der vor einem Menschengericht sich verantworten muss. Und in dem Kontext der Kreuzigung, er wird sterben, er wird zum Tode verurteilt, die Menge will es so. Und ich will einmal klar machen, und das ist jedem von uns klar, das Kreuz und das Sterben Jesu, das war kein Unfall. Das war kein Unglück, was Jesus einfach so passiert ist, sondern es war Jesu Absicht für die Sünden der Menschheit zu sterben. Es war kein Unfall. Das war seine Mission. Dazu ist er in der Welt gekommen mit dieser eine Absicht, für unsere Schuld zu sterben, uns aus der Macht und Knechtschaft der Sünde zu befreien und uns ein neues Leben zu schenken. Und wir feiern heute dieses glorreiche Tag, wo Jesus auferstanden ist, wo man diesen Charakter Gottes geoffenbart wird, dass Gott aus toter Materie Leben erschaffen kann. Und das ist Gottes Absicht auch mit uns und mit jedem einzelnen Menschen, der in Sünde tot ist, der ohne Gott lebt, dass er zum Leben auferweckt wird. Das hat Gott mit uns vor. Was soll ich dann mit Jesus tun, den Messias genannt wird? Ich musste mir auch die Frage stellen, ich war ein junger Mann, voller Leben, sehr rebellisch. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich wusste ganz genau, was Jesus für mich getan hat. Ich wusste ganz genau, dass ich mein Leben ändern muss. Ich wusste ganz genau, dass ich, wenn ich das ewige Leben haben muss, dass ich Jesus annehmen muss. Ich wusste, da gibt es keine Option. Ich habe auch irgendwie geschafft oder versucht, irgendwie zweitgleisig zu fahren, aber das geht nicht. Man kann nicht da auf zwei Hochzeiten tanzen. Und irgendwann mal musste ich mich wirklich entscheiden, was soll ich mit diesem Jesus tun. Ich war bestens informiert, mein Papa war Pastor. Ich war umgeben mit ganz vielen Leuten, die mir das Beste gewünscht haben, und die haben gewusst, was nützt ein Leben in Erfolg, was nützt ein Leben mit Kohle, coole Autos, Geld und alles andere, wenn du deine Seele verlierst, wenn du die wichtigste Frage deines Lebens falsch beantwortet hast, wo man Jesus ablehnt. Ich dachte, man versucht es halt, aber es kann nicht funktionieren. Ich will den jungen Leuten, die vielleicht vor dieser Wahl stellen, einiges ersparen. Ich bin zu Gott zurückgekehrt unter großem Druck und Schmerzen. Und ich durfte schmecken, was es heißt, rebellisch gegen Gott zu leben. Und ich habe die volle Konsequenz und die volle Bitterkeit ertragen müssen. Man hat diese Wahl, man muss sich vor dieser Wahl stellen. Wir sind alle Sünder, wir brauchen die Errettung, ohne Jesus sind wir verloren. Und das ist die einfache Wahrheit. Und dazu ist Jesus in der Welt gekommen. Ich bin nicht hier der Moralprediger, der hinunterschaut zu dir und sagt, du rebellischer, kleiner, sündiger, junger Mann, wie wagst du es dir? Nein, ich war genauso. Aber es gab diesen Tag, wo ich die richtige Entscheidung getroffen habe und mich für Jesus entschieden habe. Was soll ich denn mit Jesus tun? Man hat nicht wirklich drei Optionen. Also man kann ihn annehmen. Wir wissen ja, da gab es am Anfang die Zwölfe. Jesus hat sie beim Namen gerufen, folge mir nach. Das sagt er heute immer noch. Folge mir nach, er ruft dich beim Namen. Er stellt Situationen in deinem Leben so zusammen, dass du deine Stimme hören kannst. Er ruft dich durch sein Wort, er ruft dich durch anderen Christen, durch Situationen, er ruft dich, folge mir nach. Das ist lebenswichtig. Es gibt aber die eine andere Option, ihn abzulehnen. Also in dem Kontext der Kreuzigung, da gab es gerade die religiösen Leute, mir hat es sehr gut gefallen, wie Manuel auf den Punkt gebracht hat am Karfreitag, dass gerade die religiösen Leute, die führenden religiösen Leute, Jesus abgelehnt haben. Die hohen Priester, die Pharisäer, die haben gesagt, wir wollen mit ihm nichts zu tun haben. Totale Ablehnung. Und es ist wahrlich so, dass manchmal gerade die Religion im Weg steht, um Jesus kennenzulernen, um ihm nachzufolgen. Manchmal ist die Religion diejenige, die dir Steine am Fuß legt und versteckt diesen wunderbaren Gottessohn hinter Traditionen, Vorhänge, Bahren und Schlösser. In kalten Kirchen aus Marmor und Gold, wo er grimmig oder traurig zu dir hinunterschaut. Jesus ist nicht so. Das ist der wunderbarste Wesen Gottes. Er ist die Liebe pur. Er hat dich furchtbar lieb und gerne und er will dir das Beste. Er will, dass du ihm nachfolgst. Er will, dass du Leben hast. Und es gibt leider auch heute Menschen, die Jesus ablehnen, aus verschiedensten Gründen. Und ein von den Gründen wäre auch noch, ich will mein eigener Gott sein. Ich lasse mir von niemandem irgendwas sagen. Ich will mein eigener Gott, ich mache meine eigenen Regeln. Und das ist halt der Grund, warum viele Menschen Jesus ablehnen. Es gibt Manche können glauben oder wünschen sich von ganzem Herzen, dass es die dritte Option gibt, was Pilatus und seine Frau auch gedacht haben, Neutralität. Also Jesus, ja okay, es mag was dran sein, vielleicht war er eine ganz nette Person oder was auch immer, ein großer Prophet oder Lehrer und ich will mit ihm aber nichts zu tun haben. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, hat die Frau von Pilatus ihn während dem Gerichtsverfahren gewarnt. Habe nichts zu tun. Aber mit dem nichts zu tun haben, das geht gar nicht. Du kannst den Schöpfer, der dich erschaffen hat, der für dich am Kreuz gestorben ist, der dich vor dem Fluch der Sünde und Verdammnis retten will, du kannst mit dem nichts zu tun haben. Entweder du nimmst ihn an oder du lehnst ihn ab. Diese Neutralität, es ist so, als würdest du von einem Flugzeug springen und du befindest dich im freien Fall und dann machst du diese Kunststücke in der Luft und sagst, ich bin frei, aber Anziehungskraft der Erde, die kannst du ignorieren, aber diese 9,8 Meter Beschleunigung pro Sekunde, irgendwann mal schlägst du auf den Boden. Und wenn du keinen Fallschirm hast, damit du sanft landest, da wirst du bald die schlimmste Realität erfahren. Wir können die Realität, diese geistliche Realität, diese endgültige Realität, wir können sie nicht ignorieren. Wir können versuchen zu ignorieren, aber die Realität passt sich nicht an unseren Wünschen an, sondern im Gegenteil. Umso realistischer wir werden, umso klarer wir sehen und verstehen, desto besser für uns. Und mein Wunsch ist, dass jeder von uns und jeder von euch die Wahrheit kennenlernt und diese Realität kennenlernt. Was soll ich mit Jesus tun? Neutralität gibt es nicht, Ablehnung oder Annahme. Die wichtigste Frage überhaupt, die für uns Menschen gestellt worden ist. Aber gleichzeitig ist es eine verblüffende Frage, weil wenn wir unseren Zustand anschauen, klar, es ist das Beste, was wir machen können, Jesus anzunehmen. Es würde so, was soll ich mit Jesus tun oder was willst du mit Jesus tun, als würde ich dich fragen, würde ich ihn durstigen fragen, was willst du mit dem Wasser? Hallo, ich habe Durst, ich brauche das Wasser. Oder einen Hungrigen fragen, ich stelle vor, eine hat wirklich Hunger, der ist abgemagert, der kämpft um sein Leben und da bringst du ein Brot vorbei und er streckt sich danach und du sagst, was willst du mit dem Brot? Hallo, ich sterbe, ich habe Hunger, ich brauche das. Oder dem Blinden sagen, hey, was willst du mit deiner Sicht machen? Hallo, ich will ja sehen. Ich will leben. Ich will sehen, wohin es geht. Ich will Sicherheit. Oder den Kranken sagen, wozu willst du Heilung? Oder den Gefangenen fragen, was machst du mit der Freiheit? Wozu brauchst du die Freilassung? Oder einen Sterbenden, warum willst du leben? Wozu brauchst du das Leben? Das ist eine verblüffende Frage, zu fragen, was soll ich mit Jesus tun? Na klar, Jesus ist das, was jeder von uns braucht. Gott hat uns für sich gemacht, um in einer Beziehung mit ihm zu leben. Alles, was geschaffen worden ist, ist durch ihn und für ihn gemacht worden. Diese Realität können wir nicht entkommen. Dadurch, dass diese Gemeinschaft kaputt gegangen ist, dass wir rebelliert haben und dass wir unsere eigenen Wege gehen wollten, da ist ganz viel Leid in unserem Leben und sogar in der Schöpfung gekommen. Klar, wir brauchen Heilung, klar, wir brauchen Jesus, der selbst das Leben ist. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer mich glaubt, den wird niemals dursten. Johannes 6, 35. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, dem Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Das angenehme Jahr des Herrn war das Jahr, dieses Gnadensjahr, wo die sich verschuldet haben und jetzt Sklaven waren, dass sie wieder frei gelassen worden sind, wo auch Besitztümer wieder zu ursprünglichen Besitzern zurückgekommen sind. Die mussten zurückgegeben werden. In Israel, da gab es ganz klare Regeln über Verkauf von Eigentum. Nach gewissen Jahren du konntest eigentlich nichts verkaufen für immer, sondern das kam zurück. Und so ein Jahr, wo Jesus gekommen ist, da musste dieses Besitz, die Menschen mussten zurück zu Gott kommen. Und die Gefangenen, die unter die Macht des Teufels und Gefangene der Schuld und der Sünde, die durften wegen ihm freigelassen werden, wegen das, was Jesus gemacht hat. Das war diese Zeit gekommen. Und das war unser Herrn. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, 6. Jesus ist Gottes Antwort auf die wichtigsten Fragen des Lebens. Er ist auch die Lösung für unsere Durst, Hunger, Blindheit, Krankheit, Gefangenschaft, Hoffnungslosigkeit und eine Ewigkeit ohne Gott. Er ist die Antwort. Also deswegen ist die Frage, was soll ich mit Jesus tun, so verblüffend, weil er erfüllt all diesen Nöte, die wir haben. All die Fragen und Probleme unserer Existenz sind in Jesus gelöst und geheilt werden sind. Du hast die Wahl. Und ich weiß nicht, ob man das Bild so gut geht. Links, das ist verdorrtes Land und rechts, da spricht das Leben und die Sonne scheint. Das Wetter ist schön. Du hast die Wahl. Du hast wirklich die Wahl. Jeder von uns muss sich eines Tages entscheiden, umso früher, desto besser. Die Frage ist, wie viel Zeit steht dir noch zur Verfügung? Die Bibel ermahnt uns ausdrücklich, heute, wenn du die Stimme hörst, entscheide dich heute, entscheide dich fürs Leben. Was soll ich mit Jesus tun? Gott hat sein Volk, selbst die ersten Menschen, immer vor die Wahl gestellt. Es gab dieser Baum des Lebens und dieser Baum, wovon sie nicht essen durften. Es gab auch Geschichte mit seinem Volk, mit dem Volk Israel, Gott hat immer sein Volk zur Wahl gestellt. Es war zwar das auserwählte Volk, aber auch in diesem auserwählten Zustand musste sich Israel immer wieder entscheiden, was es will. Es gab immer diese Neigung, ja, die Götter von den Amoriten, von den Kanaaniten, die sehen viel besser aus, wir dürfen viel mehr, wir dürfen uns austoben und Halligalli machen. Und da ist unser Gott, er will ein gewisses Verhalten, ein gewisses Benehmen von uns. Und die waren immer mal in der Versuchung, mit anderen Göttern zu gehen. Heute ist es genauso. Wir stehen immer noch in der Versuchung, Gott den Rücken zu kehren und zu sagen, oh, das sieht auch gut aus. Ich will mich auch für andere Sachen entscheiden. Und hier stellt Gott sein Volk vor die Wahl, ihm nachzufolgen oder den anderen Göttern, ihn das Leben zu wählen, den Segen oder den Fluch. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Samen. Erwähle das Leben, entscheide dich fürs Leben. Und ich finde diesen Bibelvers so genial, aus folgenden Grund. Wo Jesus, der das Leben in Person ist, zu seinem Volk kam und auch während der Kreuzigung, da ist der Himmel und die Erde, die haben sich als Zeugen gemeldet. Während der Kreuzigung, da war 3 Stunden Dunkelheit und die Erde hat gebebt. Für mich ist ziemlich klar, dass der Himmel und die Erde als Zeuge sich gemeldet haben. Hey, Israel, da ist das Leben. Da ist das Leben in Person. Es wird jetzt gekreuzigt. Israel, Volk Gottes, entscheide weise. Entscheide dich weise, triff die richtige Entscheidung. Und Gott sei Dank, auch in dieser spannenden Zeiten, es gab Josef aus Arimathea, Nikodemus, die waren ziemlich weit oben in diese jüdische Gesellschaft angesehen, in der Hierarchie. Und das waren die Leute, die sich für Jesus entschieden haben. Josef von Arimathea hat sogar gestimmt, dass Jesus nicht verurteilt wird. Der hat was getan. Der hat seine Position riskiert, sein Ansehen. der hat sich klar positioniert. Und viele auch vom Judentum und vom jüdischen, vom Israel sind Jesus nachgefolgt. Die haben die richtige Entscheidung getroffen. Aber das finde ich so genial, dass die Erde hat gebebt, die haben sich gemeldet und der Himmel hat sich gemeldet als Zeugen. Hallo Israel, entscheide weise, da ist das Leben. Entscheide dich fürs Leben. Eine letzte Warnung Gottes an seinem Volk. Die Bibel sagt es, Johannes 1, 11 bis 13, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen, die ihn aber annahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinem Namen glauben, nicht die aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die große Erweckung oder das, was man eigentlich gehofft hat beim Kommen des Messias, ist leider ausgeblieben. Es gab doch die Nachfolger Jesus und auch zu Zeiten von den ersten Jüngern, wir können der Apostelgeschichte lesen, doch schon einen gewissen Teil haben Jesus erkannt. Nicht so erwartet, nicht wie erwartet, aber dennoch eine gewisse Menge. Denen verdanken wir auch die Heiligen Schriften, wie die erste Gemeinde entstanden ist, diesen jüdischen Christen. Wir können, was ich damit sagen will, wir können nicht herabschauen auf das Volk Israel und zu sagen, wir, die Heiden, wir haben in großen Zahl den Messias angenommen und ihr habt es falsch gemacht und euer Schicksal verdient ihr auch. Nein, das will ich überhaupt nicht sagen. Wenn wir die Zahlen anschauen von allen Nationen, die Christen geworden sind, die wirklich an Jesus Christus glauben und Jesus angenommen haben, das ist mir doch ein ziemlich kleiner Teil. Wir können nicht sagen, oh, Juden haben es falsch gemacht, wir sind besser. Nee. Wahrscheinlich die Proportionen aus dem Judentum mit den Christen, die wahren Christen aus den Heiden, ich vermute, dass ziemlich gleich sind auf die Nummer, also auf die Anzahl von Menschen. Alle, die ihn annahmen. Deswegen auch diese wichtige Frage, was soll ich mit Jesus tun? Annehmen. Das ist diese Feuertür. Stellt euch mal vor, es bricht ein Feuer aus in diesem Gebäude und da ist die Feuertür, da ist unser Ausgang, da ist unsere Rettung. Alles steht in Flammen und du sagst, nein, ich will hier an Rauch ersticken, ich will Barbecue werden, ich nehme nicht diese Ausgangstür. Es ist so, wirklich, es gibt kein besseren Beispiel, als Jesus nicht anzunehmen. Die einzige Rettung. Und die einzige Rettung, weil er gleichzeitig Gottes Sohn, also Gott, wahre Gott aus wahre Gott und wahre Mensch aus wahre Mensch ist. Das ist diese Brücke, die an die Menschen andockt, weil er die menschliche Natur hat und an die Gottheit andockt, weil er gleichzeitig diese göttliche Natur hat. Eine Brücke, die ein Ufer nicht andockt, ist eine nutzlose Brücke. Deswegen ist Jesus einzigartig in seiner Natur und er ist der einzige Weg. Alle anderen, entweder die sind vollkommen Menschen, die bleiben auf diesem menschlichen Ufer mit dem anderen Ende des Brücke in nirgendwo. Ich habe auch diesen Bibelvers jetzt ausgesucht. Es klingt so, als würde ich über meinen Fokus nur auf die Leute, die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Ich habe aber auch diesen Bibelvers für uns Christen vorbereitet, weil diese Frage, die gilt genau so für uns. Markus zum Beispiel ist über den Berg, der ist länger Christ als nicht Christ. Ja, ich auch so, und viele gehen seit Jahrzehnten in der Kirche und sind Christen. Aber diese Frage, was soll ich mit Jesus tun, das gilt genauso. Diese einmal beten Annahme, Jesus komm in meinem Herzen und dann ist alles erledigt. Und da sind wir safe und da passiert irgendwas Mystisches mit uns und dann können wir gut und ruhig schlafen. Das entspricht nicht der Realität. Klar, es gibt eine Entscheidung, eine Zeit, wo wir für Jesus entscheiden, wo wir Jesus annehmen. Aber als Christ, Jesus ist kein Tyrann und kein Diktator, er zwingt mich zu gar nichts. Das heißt, wenn ich Jesus annehme in meinem Leben, ich habe immer noch die Option, ihm bedingungslos nachzufolgen oder zu sagen, Jesus, in dieser Sache ist mir das zu viel. Oder, Jesus, danke, dass du mein Retter bist, aber dass du der Herr in meinem Leben sein sollst, das gefällt mir nicht so. Ich habe meinen eigenen Willen, ich habe eigene Projekte, ich habe eigene Ambitionen. Und Herr, komm rein, Retter, aber bleib draußen, Herr. Der Apostel Judas und auch Petrus, die verbinden diese Nachfolge und dieses Leben mit Jesus und die Herrschaft Jesu an Nachfolge. Die sprechen sogar, dass manche Christen Jesus mit ihrem Mund bekennen, aber mit ihren Taten verleugnen. Das ist quasi das, ja, Herr Jesus, wir können über Jesus den ganzen Tag reden. Und unsere Früchte, unsere Taten, unser Leben, genau das Gegenteil zu widerspiegeln. Und selbst Jesus, der spricht dieses Thema an und er hat gesagt, der gute Baum bringt gute Früchte hervor. Wir können nicht Christen behaupten, Christen zu sein und unchristlich handeln. Das können wir nicht. Und warum ich diesen Bibelvers gesucht habe, ist, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist der letzte Abschnitt aus dem Brief, aus Jesu Brief an die Gemeinde in Laodicea. Dieser Bibelvers ist für Christen. Und Jesus spricht manche Sachen in dieser Gemeinde von Laodicea an. Du bist lauwarm geworden, du bist prallerisch, du gibst an, dass es dir gut geht, dass du alles hast, aber du merkst gar nicht, dass du blind, nackt und armselig bist. Und ich habe mich ein paar Mal gefragt und Gedanken gemacht, was ist da passiert in dieser Gemeinde in Laodicea, dass Jesus jetzt auf einmal vor die Tür steht? Kann es sein, dass Kirchen und Denominationen so gut organisiert sind und so gute Programme haben und so gute Leiter haben, dass es auch ohne Jesus läuft? Glaubt ihr, dass es möglich ist? Ich glaube, dass es möglich ist. Es ist möglich, durch Hierarchien, durch Programme, durch gute Leiter, Gottesdienste zu feiern, Dinge in Jesu Namen zu machen, ohne ihn dabei zu haben. Ich glaube, dass es möglich ist, dass Jesus jetzt vor die Tür steht und dass Jesus jetzt in dieser Gemeinde einzelne Menschen anspricht und nicht mehr die ganze Gemeinde. Dass er sagt, ja, es läuft was schief bei euch. Es ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Deswegen spreche ich Einzelne an. Mach mir die Tür auf. Wir werden Gemeinschaft haben. Schön wäre es, wenn man es kollektiv macht, wenn Jesus mit allen in der Kirche, mit allen in einer Denomination, mit allen in einer Gemeinde Abendmahl feiert. Aber ich frage mich, will Jesus vielleicht sagen, ich kann jetzt nur mit Einzelnen Gemeinschaft haben. Manche sind einfach nicht dabei. Oder innerlich sind nicht mehr dabei. Sie nennen sich Christen, aber sind gar keine Christen. Deswegen finde ich diese Frage, was soll ich mit Jesus tun? Es ist genauso gültig wie Christen und Unchristen oder Nichtchristen. Was soll ich mit Jesus tun? Er sagt, folge mir nach. Was soll ich als Christ mit Jesus tun? Er sagt, halte meine Gebote. Wie soll ich mich verhalten, Jesus? Was soll ich machen? Ja, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Ich will bei diesen Worten bleiben und ich hoffe, dass ich auch die, die in diesem Prozess sind, sich für Jesus zu entscheiden oder gedacht haben, ja, einen Tag, eine Woche habe ich noch oder ich will es weiter verschieben. Ich will dein Herz ansprechen. Ich habe nichts davon, wenn du dich für Jesus entscheidest. Ich habe nichts davon. Vielleicht gewinne ich einen Bruder, vielleicht einen netten Bruder oder eine nette Schwester, aber du hast das meiste davon. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Deswegen möchte ich zu deinem Herz sprechen, entscheide dich für Jesus. Nimm das Leben an, nimm das wahre Leben an. Sag ja zu deinem Retter, der für deine Sünden gestorben ist. Ich lade dich nicht in irgendeine Denomination ein oder ich habe es nicht auf deinem Geld abgesehen oder was auch immer. Es kann sein, dass du dich für Jesus entscheidest und vielleicht sehen wir uns nicht mehr. Das kann auch sein. Aber mir ist wichtig, dass du diese einzigartige Chance, die Gott dir heute gibt, wo er dein Herz anspricht, dass du es nicht verpasst. Mach's mit Jesus. Nimm das Leben an. Ich will auch unseren Brüdern und Geschwistern, die länger mit Jesus gehen, wir haben eine große Gefahr, indem wir so gewöhnt sind, mit Jesus zu gehen und unsere Programme, unsere Gottesdienste zu feiern, dass wir das Wichtigste verpasst haben, dass wir ja, seine Stimme immer weniger und weniger hören, dass wir zu genervt sind voneinander, dass wir frustriert sind von Sachen, dass unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich will dich heute ansprechen, es geht um dich und Jesus. Es geht um dich und Jesus. Es geht auch im Glaubensweg, es geht auch um Umkehr und an die frühe Zeit erinnern, wo die Leute uns vielleicht verleumdet haben, angespuckt haben, ah, du bist Christ und so. Und das war uns alles egal. Wo ich zuerst am Anfang Christ war, hey, du konntest mich schlagen, du konntest mich verleumden, du konntest mir alles anhängen, mir war sowas von egal, weil ich wusste, ich habe Jesus, ich habe das Leben. Das war diese Liebe am Anfang, diese frische Liebe, diese Begeisterung, das war mir alles egal. Es ging um mich und meinen Gott. Und da konnte die Macht des Finsternis gegen mir stehen, die ganze Welt, mir war alles egal. Und jetzt erwarte ich etwas vom Bruder Kurt und er tut es nicht. Und zwei Gottesdienste komme ich nicht mehr da, weil ich so frustriert bin, weil er meine Wünsche nicht erfüllt hat. Bruder Kurt, ich habe so hohe Erwartungen an dich. Und du sollst dich auf eine gewisse Weise verhalten, damit ich glücklich bin als Christ. Ja. So sind wir manchmal geworden. Und das ist, wisst ihr, wenn man eine Treppe, eine Außentreppe, wir haben so eine schöne vor dem Haus, und das ist auch die Nordseite, da sammelt sich immer Moos an irgendwie. Und ab und zu mal muss man den Dampfstrahler nehmen und all diesen Moos und Staub und Dreck und manchmal fällt auch Vogelkot ja, vom Dach. Und da muss man ab und zu mal den Dampfreiniger nehmen und all diesen Moos, der ist so fein und hartnäckig. Habt ihr gemerkt, dieser Moos, wie es sich bildet? In die kleinsten Poren. Und da bildet sich da und er braucht ein bisschen Staub und ein bisschen Feuchtigkeit und wächst und wächst. Und irgendwann mal hast du eine rutschige Treppe. Und diese Treppe, die liebt Feuchtigkeit. Und wenn du es nicht gescheit gereinigt hast, dann rutschst du weg. Ja, ihr kennt das alles. Und das ist auch in unserem christlichen Leben, wir sind schon so brutal lange Christen und da bildet sich so Moos und was anderes drauf, ja, dass wir so schmierig werden. Dass Leute, die uns anfassen werden, ja, Leute, die uns anfassen werden oder sich auf uns verlassen, dass sie plötzlich sich was brechen, wenn sie ausrutschen. Ja. Aber Jesus lädt uns Christen ein und spricht uns auch ein. Was macht ihr mit mir? Was macht ihr mit Jesus? Was mache ich mit Jesus? Das ist die Frage. Und ich glaube, jetzt habe ich wirklich die ganze Erdbevölkerung angesprochen, Christen und Nicht-Christen. Das ist wirklich die Frage. Was wirst du mit Jesus tun? Was wirst du mit Jesus tun? Amen.